Deutschlandfunk Interview.
Migration, Verteidigung, Infrastruktur, das sind so die großen Themen, über die gerade viel öffentlich geredet wird im Zuge der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Doch die Aufgaben, die auf die kommende Koalition zukommen, die sind viel grundlegender. Der Staat muss wieder leistungsfähiger werden und gleichzeitig schlanker. Es muss bezahlbar bleiben im Angesicht der demografischen Entwicklung mit absehbar vielen alten Menschen und wenig Jungen. Und das ist durchdeklinierbar auf vielen Gebieten, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung. Deutschland gibt sehr viel aus pro Kopf, produziert aber keine Spitzenergebnisse in der Medizin, gemessen daran, abzulesen zum Beispiel an Parametern wie der durchschnittlichen Lebenserwartung hierzulande. Professor Christian Karagiannidis ist Leiter der Intensivmedizin an den Kliniken der Stadt Köln. Er ist seit der Corona-Pandemie Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung und der Krankenhauskommission des Bundes. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben über unser Gesundheitssystem und warnt, ohne Reform gefährden wir unsere Demokratie. So also gleich, fragen wir mal nach. Guten Morgen, Herr Karagiannidis.
Guten Morgen.
Überall ist gerade die Demokratie in Gefahr. Jetzt also auch bei der Gesundheit. Geht es derzeit nicht eine Nummer kleiner?
Ja, ich glaube, an der Stelle wird es schwierig. Uns bleiben vielleicht 3-4 Jahre, bis wir an einen Punkt kommen, wo gerade durch den demografischen Wandel, aber auch natürlich durch den extrem schnellen Fortschritt, den wir in der Medizin haben, die Kosten extrem hoch werden. Wir haben für das Buch nochmal ein Modell gerechnet, zusammen mit den Kollegen von der Universität in Freiburg. Da laufen unsere Sozialabgaben auf 50% plus zu innerhalb der nächsten Jahre. Und da sich das in den Lohnnebenkosten abbildet, ist das sicherlich ein Punkt, der für Deutschland extrem schwierig werden wird. Neben der Tatsache, dass wir ja alle merken, dass die medizinische Versorgung irgendwie nicht mehr so ist, wie wir das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren gewohnt waren.
Wieso ist unser Gesundheitssystem denn so teuer verglichen mit anderen Industrieländern?
Ja, wenn man das mal auseinanderzieht, ist es so, dass die medizinische Leistung in Deutschland so etwa im europäischen Mittelfeld liegt. Nehmen wir mal sowas wie eine Hüft-TEP-Implantation oder eine Herzkatheteruntersuchung. Die ist nicht viel teurer als im internationalen Vergleich. In Deutschland ist das große Problem, dass alles, was wir machen, in unglaublichen Mengen stattfindet. Ich mache ein Beispiel. Wir haben mittlerweile 1 Milliarde Arztkontakte im niedergelassenen Bereich. Das sind 12 pro Kopf der Bevölkerung, vom Neugeborenen bis zum Greis. Das ist unfassbar viel im internationalen Vergleich. Und dadurch entstehen die hohen Kosten. Sie sind also nicht bedingt durch den Preis der medizinischen Leistung, sondern wirklich durch die exorbitant hohe Menge.
Auch nicht bedingt durch das Alter? Wir sind nun mal eine älter werdende Bevölkerung?
Nein, das ist, wenn man sich die OECD-Daten anguckt, liegt Deutschland ja relativ im Mittelfeld. Natürlich nehmen die Leistungen bei den älteren Patientinnen und Patienten zu. Das beginnt so ab dem 60., 65. Lebensjahr und geht dann deutlich nach oben. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt liegt wirklich darin, dass wir ein ineffizientes System haben, wo der Patient ja oft Schwierigkeiten hat, sich selbst irgendwie durchzunavigieren. Und dadurch entstehen einfach unfassbar viele Kontakte und dann entstehen auch unfassbar viele Untersuchungen. Und Interventionen.
Okay, also die Menschen, salopp formuliert, rennen zu oft zum Arzt, obwohl sie es gar nicht müssten.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es immer an dem einzelnen Menschen oder Patienten liegt oder ob es nicht auch eine Systemfrage ist. Wir haben im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern auf der Welt bisher kein Primärarztsystem. Das bedeutet, dass der Hausarzt wirklich der erste Ansprechpartner ist und dass ich auch erstmal nur zum Hausarzt gehen kann und dass der Hausarzt die Steuerung übernimmt. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Natürlich gibt es auch so eine gewisse Überinanspruchnahme. Wir haben das ja gerade in den Notaufnahmen gesehen. Wenn ich einen besonderes niedrigen Zugang zum Gesundheitssystem habe, nehme ich es natürlich schneller in Anspruch. Aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir grundlegend erstmal so reformieren, dass der Patient gut gesteuert wird durch die Hausärzte und wir vor allen Dingen unsere Notfallversorgung reformieren.
Also ohne Überweisung beispielsweise durch den Hausarzt kein Termin beim Spezialisten wäre Ihr Vorschlag, wenn ich das richtig verstehe. Gilt das beispielsweise auch für sowas Profanes dann wie eine Hautkrebskontrolle, die man ja normalerweise beim Hautarzt macht?
Ja, ich denke, man muss ein paar Dinge ausklammern. Ganz wichtig ist natürlich gerade sowas wie die Krebsprävention. Da muss man Sonderwege finden, auch für chronisch erkrankte Patienten, die natürlich ihren Spezialisten als Ansprechpartner haben. Aber es geht da nicht zwingend um 100% Ansatz, sondern es geht erstmal darum, dass das Gros der Bevölkerung, so wie in fast allen anderen Ländern auf der Welt, zuerst ihren Hausarzt aufsucht. Und viele Hausärztinnen und Hausärzte können die meisten Fälle wirklich sehr gut so behandeln, dass einfach kein Facharzt notwendig ist.
Aber wenn die Patienten am Ende nur zu einem anderen Arzt, sprich dem Hausarzt, gehen und nicht zum Spezialisten, dann gehen sie ja dadurch noch nicht per se weniger zum Arzt, oder doch?
Ja, man verhindert natürlich doch 2 oder 3 Arztkontakte pro Kopf pro Jahr. Also wir nehmen mal ein Beispiel, Sie haben Rückenschmerzen und der Hausarzt kann das so behandeln, dass der Rückenschmerz damit auch abschließend behandelt ist und Sie kriegen halt keine Überweisung zum Orthopäden und vielleicht sonst noch mal was. Das spart schon insgesamt relativ viel Ressourcen im System, weil das ist das, woran wir denken sollten. Die Ressourcen sind wirklich endlich und das merken wir jetzt langsam.
Aber wir haben ja auch noch nicht mal genug Hausärzte.
Ja, das ist mit einer grundlegenden Reform, wenn der Hausarzt wieder mehr im Mittelpunkt steht, ist es, glaube ich, eine Riesenchance, dass man die Hausarztmedizin aufwertet. Am Ende der letzten Legislatur gab es ja diese sogenannte Entbudgetierung, das heißt, die Vergütung für die Hausärztinnen und Hausärzte wird insgesamt besser. Aber gerade in den ländlichen Regionen müssen wir deutlich mehr investieren, zum Beispiel Landarztquote im Medizinstudium und viele andere Punkte, damit wir das aufrechterhalten können.
Mehr investieren? Wollten Sie das Gesundheitssystem nicht billiger machen?
Ich glaube, man braucht an 2, 3 Stellen braucht man eine gewisse Grundinvestition. Beispiel Krankenhausreform. Wenn wir das System reformieren wollen, braucht es diesen Transformationsfonds, weil es am Ende dann besser wird und langfristig auch hoffentlich günstiger. Was wir aber nicht brauchen, ist, dass wir eine Leistungsausweitung haben, wie wir es bisher hatten, sondern alleine durch die Steuerung der Patienten, durch die bessere Steuerung im Notfall werden wir extrem viel Geld sparen. Was aber nicht funktionieren wird, wenn wir mehr Geld in den Ist-Zustand geben, ohne dass wir die Strukturen reformieren.
Sie plädieren außerdem für eine Selbstbeteiligung bei der Krankenversicherung. Da klingeln jetzt bestimmt bei vielen die Alarmglocken. Stichwort 2-Klassen-Medizin.
Eher im Gegenteil. Die Selbstbeteiligung bei der Krankenversicherung hat einfach den Hintergrund, dass wir schlagen vor 1% des beitragspflichtigen Einkommens, wenn ich zuerst in Vorleistung treten muss, ich sag mal 250, 300 Euro pro Jahr, dann gehe ich nicht mit Bagatellen in die Notaufnahme oder zum Hausarzt. Das hat in den letzten Jahren ja wirklich extrem zugenommen. Wir haben das nochmal mit der Barmer zusammen ausgewertet. Sicherlich 1/3 der Fälle in den Notaufnahmen sind Fälle, die nicht dahin gehören, sondern die man auch vorher so behandeln könnte. Und die Selbstbeteiligung führt dazu, und die Daten aus anderen Gesundheitssystemen dazu sind sehr gut, dass ich einfach mit einfachen Bagatellen nicht mehr zum Arzt gehe. Und dadurch entstehen die Ressourcen und die Zeit, die ich für die Patienten brauche, die wirklich krank sind.
Werden wir denn auch grundsätzlich bei der Versorgung Abstriche machen müssen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, wir müssen ein Stück weit ehrlicher werden. Bisher heißt es ja immer, gerade so aus der Politik, es bleibt alles so, wie es ist und. Ich glaube, wenn man so guckt, demografische Entwicklung, auch wie sich so die Arbeitswelt entwickelt, müssen wir auch ehrlich sein. Es wird eine gewisse Umstrukturierung geben. Es wird nicht immer mein kleines Krankenhaus direkt in der Nähe sein, so wie es bisher ist. Aber wir haben so große Reserven im System, dass ich im Notfall immer gut behandelt bin. Und wir haben so große Reserven im System, dass, wenn ich es umstrukturiere, wahrscheinlich am Ende sogar ein besseres Gesundheitssystem rauskommt als heute.
Stichwort besseres Gesundheitssystem. Dass unser System teuer ist, das ist ja das eine. Das haben Sie gerade erklärt. Aber die geringe Lebenserwartung zeigt ja auch, oder die geringere Lebenserwartung, sagen wir es so, im Vergleich zu anderen Industrienationen, zeigt ja auch, dass es von den Ergebnissen her besser sein könnte. Woran liegt das?
Ja, was wir in Deutschland nicht gut gemacht haben in den letzten 30, 40 Jahren, ist auf Prävention zu setzen. Wir wissen alle, dass die Haupttreiber der Sterblichkeit gerade die Herz-Kreislauf-Erkrankung, gerade bei Männern zwischen 50 und 70 Jahren sind. Wir wissen alle, dass es viel mit dem Rauchen zu tun hat. Wir wissen alle, dass Zucker schädlich ist, gerade bei Kindern der Body-Mass-Index immer weiter steigt. Wir wissen auch, dass hochprozentiger Alkohol ein echtes Problem ist. Und darauf haben wir in Deutschland neben vielen anderen Sachen in der Prävention viel zu wenig gesetzt. Deswegen ist es, glaube ich, ein wirkliches Anliegen für die nächste Legislaturperiode, sehr stark auf Prävention zu setzen. Und es wird nur funktionieren, wenn wir das Ganze ökonomisch koppeln. Das heißt, dass es auch wirklich in meinem Portemonnaie ankommt. Bedeutet, ich muss Tabak- und Zuckersteuern erhöhen. Das hat einen riesigen Effekt. Auf der anderen Seite kann ich auch mit Bonussystemen arbeiten. Wenn ich was gut mache, dann zahle ich halt am Ende auch weniger Krankenversicherung.
Zuckersteuer und Alkoholsteuer, das wäre Ihr Vorschlag. Besteht schnell die Gefahr, dass das wieder als Bevormundungspolitik wahrgenommen wird. Können ja bei den Grünen nochmal nachfragen, Stichwort Veggie Day oder im Prinzip auch ein bisschen weiter gefasst Heizungsgesetz. Schwierig durchzusetzen immer, oder?
Sicherlich ist das politisch nicht gerade attraktiv zu sagen, dass wir auf einen Schlag 2 Euro mehr für eine Schachtel Zigarette bezahlen müssen oder dass wir die Zuckersteuern erhöhen. Auf der anderen Seite sind die Daten zum Beispiel aus Amerika so gut, dass da, wo man Zuckersteuern eingeführt hat, direkt der Body Mass Index bei den Kindern runtergegangen ist. Und ich glaube, wir sollten noch deutlich mehr auf unsere Kinder gucken und auf Prävention der Erkrankungen, weil das zieht sich durch das ganze Leben hindurch. Auch wenn es politisch unattraktiv ist. Der Effekt ist so groß, dass es sich lohnen würde, gerade an der Stelle vielleicht mal den starken Lobbyismus ein Stück weit auch auszuhalten. Wir tun unseren Kindern was Gutes damit.
Mhm. Was sollte dann passieren mit den Geldern für die Zuckersteuer? Sollte das dann auch in die Krankenversicherung bzw. in das Gesundheitssystem fließen?
Ja, wir haben ja ganz grundsätzlich in Deutschland die rechtliche Situation, dass man solche Gelder nicht zweckgebunden einsetzen darf. Ich glaube, das muss man revidieren an dieser Stelle. Wenn das wieder nur im Bundeshaushalt versickert, dann ist genau dieser Effekt wieder da. Ich erhöhe die Steuern, alle denken, es wird immer teurer und ich habe am Ende keinen Effekt. Deswegen ist unser Vorschlag, das Geld, was ich zusätzlich einnehme an Zuckersteuern, vor allen Dingen an Tabaksteuern, das in die Pflegeversicherung fließen zu lassen. Die wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall chronisch unterfinanziert sein. Und dann habe ich eine Win-Win-Situation. Wenn weiterhin viel geraucht wird, ist die Pflegeversicherung besser stabilisiert. Wenn weniger geraucht wird, habe ich genau den Präventionseffekt, den ich haben möchte. Das heißt, das ist genau das, was wir für die Zukunft brauchen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihre Appelle bei der kommenden Koalition ankommen werden?
Ja, ich glaube, wir merken ja schon, dass jetzt so langsam ankommt, dass wir eine Grundreform des Staates brauchen. Und dazu gehört einfach auch der Sozialbereich, insbesondere Gesundheit und Rente. Die Frage ist, machen wir das auch wirklich mit der Intensität und Geschwindigkeit, die wir bräuchten? Uns bleiben 3 oder 4 Jahre. Mhm. Sonst, wenn wir das nicht jetzt tun, dann ist der Effekt in 10 Jahren so hoch, dass wir bei deutlich über 50% Sozialabgaben liegen und unser Gesundheitssystem wahrscheinlich immer noch in einem Zustand ist, wo viele in den ländlichen Regionen schlechter versorgt sind an den Städten. Deswegen glaube ich oder habe die Hoffnung, dass die Politik das ein Stück weit schon verstanden hat. Aber sie muss jetzt auch den Mut haben, unattraktive Vorschläge durchzusetzen im Hinblick darauf, wie kann das Leben für unsere Kinder am Ende besser werden.
Sie sind ja in der Expertenkommission der Bundesregierung, Sie waren auch in der Krankenhauskommission, sind einer der Köpfe der durchaus umstrittenen Krankenhausreform. Wie stark ist denn derzeit Ihr Kontakt zu den Koalitionären bzw. zu den wahrscheinlichen Koalitionären?
Ja, also ich denke, das ist ja jetzt so eine Phase, wo man vertraulich zusammensitzt, was ich auch sehr gut finde. Ich denke, da sollte man auch nicht nachfragen. Ich finde grundsätzlich Vertraulichkeit gerade in solchen Koalitionsverhandlungen extrem wichtig. Und da sollte man sich raushalten. Wir haben uns die Mühe gemacht, vorher das in diesem Buch Gesundheit der Zukunft zusammenzuschreiben. Alle unsere Vorschläge, die sind auch so konkret formuliert, dass man sie gesetzgeberisch umsetzen kann. Ich will noch mal einen Punkt sagen, was in Deutschland auch absolut fehlt, ist die eigenverantwortliche Behandlung durch Pflegefachpersonen. Das unterscheidet uns ganz stark von anderen Gesundheitssystemen und ist ein Riesenhebel und Schlüssel für die Zukunft. Sowas ist in dem Buch genau aufgeschrieben. Und ich glaube, dass wir, wenn die Regierung steht, noch mal intensiv darüber sprechen müssen.
Christian Karikanidis, Leiter der Lungenintensivstation der Kliniken der Stadt Köln. Außerdem Mitglied im Expertenrat Gesundheit und der Krankenhauskommission der Bundesregierung. Und jetzt auch Buchautor. Ich nenne den Buchtitel nochmal Die Gesundheit der Zukunft. Wie wir unser System wieder fit machen. So heißt das Buch, geschrieben mit 2 weiteren Autoren. Herr Karagiannidis, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.